Und das sind vor allem zwei Punkte, die ich vielleicht erwähne. Es sind eine Haufen positive Erfahrungen, wenn ich in den 7 Monaten Tschechien mache. Es sind eine Haufen Gespräche mit Priestern gewesen, eine Haufen Gespräche mit Gläubigen. Und ich wollte gerne dazu die Gelegenheit benutzen, für alle Priester und alle Gläubigen, die ich begegnet bin, und euch alle anderen zu danken für ihre Mitarbeit in der Pfarrei, in den einzelnen Sorgen und Aufgaben, die wir miteinander müssen probieren zu lesen. Etwas sehr Positives, was ich erlebt, und zwar sofort nach der Bischofsweihe, sind die Weihen. Und zwar die Weihen von zwei ständigen Diakonen, einer im Unterwallis, einer im Oberwallis, und von 4 Neupriestern im Oberwallis, die jetzt alle schon in Amt und Würden sind. Dann haben wir im Herbst 3 neue Eintritte im Seminar gehabt. Leider, nicht leider, sondern es ist sehr schön, es sind 3 Unterwalliser. Aber leider, muss ich sagen, vom Oberwallis haben wir keinen neuen Eintritt am Herbst gehabt. Dann kommen wir zum 8. Dezember, das war ein zweiter so ein Höhepunkt gewesen. Das waren die Diakonatsweihen in Füyi. Da sind 4 junge Unterwalliser, Seminaristen, die Diakonatsweihe bekommen haben und war im Juni 96, also in diesem Jahr, zu Priester geweiht werden. Das sind so die ersten positiven Erfahrungen, die ersten positiven Eindrücke, die ich hatte. Das sind Arbeiten natürlich, das gehört am Anfang dazu, dass man sich zuerst besser und tiefer vertraut macht mit dem Dossier, das ich natürlich vorher schon als Generalvikar kennt habe, aber auch mit wichtigen Entscheidungen, die man vorbereiten muss, zusammen mit den Mitarbeitern im Ordinariat. Dazu gehören zum Beispiel ein Dossier, das mich sehr beschäftigt im Moment, ist die Zukunft der katholischen Schule im Kanton Waadt. Wir haben hier noch 4 katholische Schulen, die in die Pfarrei gehören. Und ein anderes Dossier, das mich beschäftigt und was ich wahrscheinlich noch länger wird beschäftigen, vor allem im Unterwallis, das ist der Religionsunterricht in der Primarschule, wo die Konzepte und die Lehrmittel, die Stundenverteilung nicht so gut und so klar geregelt ist wie in der Schule, in der Primarschule im Oberwallis. Aber wir müssen jetzt probieren, zusammen mit dem Erziehungsdepartement die Frage miteinander zu besprechen und die Frage miteinander zu regeln. Das sind so meine ersten Eindrücke.
Jetzt, ihr habt, was gerade zuerst bald einmal war, einen Generalvikar für das Oberwallis ernannt. Bisher hat man irgendwie im Bistum Sitto immer nur einen gehabt, aber ihr habt gerade zwei Generalvikare gemacht und neu noch Bischofsvikar und so weiter. Ihr habt das Ordinariat ein bisschen restrukturiert, wie man mit einem Fremdwort sagt. Welche sind denn die Überlegungen gewesen, jetzt eben zum Beispiel zwei Generalvikare zu machen?
Also ich muss vielleicht ganz kurz zurück auf das, was wir vorher hatten. Wir hatten vorher einen Generalvikar. Und zwar ist das immer noch so, dass normalerweise in der Diözese ein Generalvikar ist, weil der Generalvikar von seiner Funktion und von seiner Aufgabe her sehr eng mit dem Bischof verbunden ist. Und dann ist die Möglichkeit, dass man Bischofsvikare hat für gewisse Bereiche von der Seelsorge oder von den Sprachregionen. Wir haben zwei Sprachregionen, Ober- und Unterwallis, und wir haben bis jetzt auch zwei Bischofsvikare gehabt, die für gewisse Bereiche in ihrem Sprachgebiet sind zuständig waren. Für mich hat sich die Frage gestellt, will ich so weiterfahren? Das wäre durchaus eine Möglichkeit gewesen. Aber das sind zwei Punkte, zwei Hauptpunkte, die eigentlich mich dazu verleitet haben, fast die allgemeine Regel ein bisschen zu durchbrechen. Und zwar das Erste ist, wir haben zweisprachig, wir sind eine zweisprachige Diözese. Die Charakter sind ein bisschen verschieden, die Probleme stellen sich in den beiden Sprachgebieten ein bisschen anders. Wir haben zum Beispiel für den Religionsunterricht in der Primarschule oder überhaupt in der Schule hier und da von der vom Rastspiel nicht ganz die gleiche Mentalität, die gleiche Aufteilung, die gleichen Programme. Das heisst, ich habe fast wie zwei Bistümer, obwohl das die Einheit geworden ist durch den Bischof und die Mitarbeiter im Ordinariat. Und das Zweite ist, die Generalvikare, die früher die Bischofsvikare, die haben sehr wichtige oder alle wichtigen Bereiche in der Seelsorge mit dem Bischof zusammen zu bearbeiten. Wir kommen vielleicht nachher noch darauf zurück. Und darum habe ich mir gesagt, es ist vielleicht für die beiden Punkte zu unterstreichen, angebracht, dass ich zwei Generalvikare ernenne. Und für die materielle, für die administrative Frage ein Bischofsvikar, das ist heute auch vom Kirchenrecht her möglich. Früher ist das ein bisschen anders. Der Generalvikar hat vor allem die Frage von der Administration, Verwaltung innerhalb des Bistums, und zwar vom ganzen Bistum, gehabt.
Aber der Generalvikar ist doch irgendwie eben Vertreter in dem Sinn. Das ist ja so, da hättet ihr jetzt so zwei Vertreter. Oder meine Frage zielt eigentlich in der Richtung, was machen denn die beiden und ja. Wie ist die Arbeit genauer da verteilt?
Ja, man kann sagen, dass der Generalvikar, es gibt eigentlich nur in dem Sinn einen Stellvertreter. Wobei das natürlich der Bischofsvikar in seiner Funktion auch ein Stellvertreter vom Bischof ist. Es gibt also Bischofsvikare, war durch uns im Sprachgebiet die Funktionen vom Generalvikar haben. Das heißt, alles, was die Seelsorge betrifft, das heißt, praktisch für das Gebiet zuständig sind, fast wie ein Bischof. Das können auch Weihbischöfe sein, die zu Bischofsvikaren ernannt werden. Im Bistum Chur zum Beispiel sind die beiden und im Bistum Lausanne-Genf-Fribourg sind die Weihbischöfe zu Generalvikaren ernannt worden. Das ist auch für eine zweisprachige Diözese ist das auch durchaus sinnvoll, weil die beiden Generalvikare Stellvertreter vom Bischof genau alle Bereiche, alle wichtigen Bereiche von der Seelsorge haben. Dazu sind vielleicht vier Punkte, die man aufzählen kann. Das ist einmal alles, was mit Seelsorge zu tun hat. Der Generalvikar tut in seinem Sprachgebiet die Seelsorge-Richtlinie, die grosse Leitlinie von der Seelsorge umsetzen mit den Priestern zusammen in den Dekanaten, in den Pfarrien, in den Regionen. Die Seelsorge-Leitlinie tut man erarbeiten im Ordinariat, im Priesterrat und auch in den Pastoralsitzungen mit den Priestern. Die werden nachher vom Bischof in Kraft gesetzt und müssen nachher natürlich in den einzelnen Regionen und Pfarrien umgesetzt werden. Und da spielt der Generalvikar eine grosse Rolle für die Umsetzung, die Verwirklichung in den Pfarrien, in den Regionen, in den Dekanaten umzusetzen.
Jetzt so, der Bischofsvikar heisst auch Moderator Curie. Was müssen wir sich da genau darunter vorstellen?
Ja, der Bischofsvikar ist auch Moderator Curie. Das ist eigentlich so ein bisschen der Organisator oder eine Art Generalsekretär von der Kurie, wobei das für unsere Kurie, für unser Ordinariat oder die Bistumsleitung das Wort Generalsekretär ein bisschen hochgegriffen ist, weil wir haben sehr einen kleinen Personalbestand. Wir haben aber die drei engsten Mitarbeiter vom Bischof, beide Generalvikar und Bischofsvikar, plus der Bischofsvikar für die oder der Gerichtsvikar, der Offizial, und der Bischofsvikar für die Ordensleute haben wir eigentlich sehr wenig Personal. Vielleicht kann ich noch zurückkommen auf die Bereiche von den Generalvikaren. Da wäre nachher die Personalfrage, die der Generalvikar dort behandelt. Er hat die Gespräche mit den Priestern, ist also im ständigen Kontakt neben dem Bischof, wenn es zum Beispiel um Versetzungen, um Änderungen bei den Pesten geht. Ein dritter Bereich ist die Katechese, alles, was mit dem Religionsunterricht in der Schule zusammenhängt, in Zusammenarbeit mit der katechetischen Arbeitsstelle und mit der katechetischen Kommission. Und neu jetzt die Pfarrei-Katechese, also alles, was in der Pfarrei passiert, die Verkündigung vom Wort Gottes, nachher die Vorbereitung auf die Sakramente, soweit das nicht in der Schule können, stattfinden. Und aber auch zum Beispiel Vorbereitung auf die Ehe, die ja immer ausserhalb, klar ausserhalb von der Schule ist. Und dann ein vierter Bereich, der in die Pfarrkatechese drin geht, das sind alle Vereine von der katholischen Aktion, die ja auch schon in der Richtung von der Pfarrkatechese arbeiten. Und dann kommen wir zurück zu dem Moderator Curie. Das wäre der Bischofsvikar, da haben wir jetzt noch einen. Und der hat jetzt so die administrativen Fragen, der hat Verwaltungsfragen, der hat auch das Dispenswesen, zum Beispiel für eine Ehe, wenn es eine Dispens braucht. Und vor allem auch etwas auch in Eves Gebiet drin geht. Ich würde nicht sagen, es ist indirekt der Chef, aber er ist verantwortlich für die Information in der ganzen Diözese. Das ist also der Bischofsvikar Bernard Brucker. Die beiden anderen, der Josef Zimmermann, ist ja im Oberwallis bekannt. Und im Unterwallis ist der Generalvikar, der Robert Majora, frühere Pfarrer von der Kathedrale.
Der Bischofsvikar Brucker habe ich schon gelegentlich kontaktieren als mein Informationschef. Ich bin irgendwie sehr dankbar, dass ich da eine Anlaufstelle habe, weil ich ja irgendwie im Brick ausserhalb ein bisschen vom Ordinariat und immer angewiesen bin auf Nachrichten von unten an. Jetzt, Herr Bischof, Ihr habt vorher gesagt, dass Ihr doch verschiedene Sachen angepackt habt. Einmal habt Ihr Ernennungen gemacht, Ihr habt aber auch noch verschiedene andere Dossiers in der Arbeit. Jetzt seid Ihr aber auch noch schweizerisch tätig. Wir haben einmal schon aus den Medien vernehmen, dass Ihr da gewisse Ressorts habt. Was macht jetzt Ihr da?
Also innerhalb von der Bischofskonferenz bin ich hauptverantwortlicher Bischof für die Frage von Ehe und Familie. Da gehört vor allem euch die Kommission Ehe und Familie dazu. Da bin ich neu verantwortlich. Das heisst, ich bin praktisch überall neu verantwortlich. Aber definitiv jetzt erst irgendwie seit der Konferenz im Dezember. Da gehört Tourismus und Freizeit dazu. Da gehört Spezialseelsorge dazu, also Spezialseelsorge würde ich jetzt zum Beispiel Gefängnisseelsorge nehmen, auch verschiedene Vereine gehören dazu. Da gibt es andere Spezialseelsorge, was eine eigene Verantwortlichkeit haben, wie zum Beispiel die Spitalerseelsorge. Und da bin ich noch hauptverantwortlich für die Armeeseelsorge. Das sind die vier Ressorts, wie man das in der Bischofskonferenz nennt. Und stellvertretend bin ich noch für die Glaubensverkündigung mit dem Weihbischof Peter Bürcher. Pierre Bürcher ist ein Walliser gebürtigt ursprünglich. Und da bin ich noch stellvertretend mit dem Bischof von Lugano für die Kommission, für die Anliegen der Frau in der Kirche oder kurz Frauenkommission, wie die in der Bischofskonferenz heisst.
Herr Bischof, wir sind jetzt gerade so an einem Punkt angekommen, was ich immer sage, ja, wenn eine Diözese einen neuen Bischof bekommt, dann will ich dann auch mal fragen, was er zu gewissen kritischen Fragen meint, zu Problemen, die in der Kirche sind und so weiter. Ich will dir also eine neue Runde in unserem Gespräch anfangen und vielleicht einmal grundsätzlich das fragen, was häufig Leute sagen, ja, die Kirche müsste jetzt so doch, wenn man denkt, wie viele Frauen die Pillen haben und auch katholische Frauen, sie müsste eine andere Sexualmoral entwickeln. Wie seht ihr das?
Also, das ist klar, es wird sehr, sehr viel von der konkreten Situation ausgegangen. Und an sich ist ja das richtig. Nur kann man Fragen von der Sexualmoral, Fragen von der, überhaupt von der Moral, meiner Ansicht nach nicht von der konkreten Situation uns beurteilen, sondern man muss auf den Grund zurückgehen. Und von daher gesehen, glaube ich, gibt es weder eine alte noch eine neue Sexualmoral, wie es keine alte oder neue andere Moral gibt. Es gibt nur eine Moral und die Moral hat Christus eingegeben in seiner Verkündigung, in seiner Offenbarung. Jetzt müssen wir als Menschen in der konkreten Situation, wo wir sind, unser Leben einordnen mit diesen Anlagen, mit diesen Fähigkeiten, die wir haben, in die Weisungen, die Jesus uns gegeben hat in der frohen Botschaft. Und dazu gehört natürlich nicht nur die Bibel, sondern Christus hat sein Werk der Kirche anvertraut. den Aposteln anvertraut und der ganzen Kirche anvertraut. Und darum ist auch die ganze Verkündigung in der Tradition gewachsen. Die Offenbarung als solche ist selbstverständlich abgeschlossen mit der Verkündigung von Jesus selber. Aber nachher, das Lehramt hat den Auftrag, also die Apostel und ihre Nachfolger haben den Auftrag, die Aussage von Jesus zu verkündigen und zu interpretieren und neu zu sagen für jede Zeit. Es gibt vielleicht eine andere Sprache, es gibt aber nicht eine andere Moral. Und hier haben wir vielleicht ab und zu den Fehler oder die Schwäche, wir Menschen, dass wir nur zurück auf die Bibel und die Tradition auslassen. Und das geht einfach nicht, weil die Offenbarung ist wohl gegeben worden für alle Zeiten, aber sie ist auch gegeben worden, für das in alle Zeiten immer neu verkündet wird. Und darum müssen wir schon immer wieder auf die Quelle, also auf die Bibel, auf die Verkündigung von Jesus zurückgehen, aber die Verkündigung im Licht von der ganzen Tradition sehen, weil ja der Beistand vom Heiligen Geist nicht mit der Bibel aufgekehrt hat, also mit dem ersten Jahrhundert, was die Schriften vom Neuen Testament geschrieben worden sind, sondern der Beistand vom Heiligen Geist ist ja da. Ich werde bei euch sein alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich werde euch meinen Geist senden. Und von daher gesehen ist euch sowohl das Lehramt wie euch die Gesamtkirche hat der Beistand vom Heiligen Geist. Und wir müssen jetzt schon schauen, dass wir Situationen in die Lehre einbetten und von daher die Frage die beantwortet und nicht von der konkreten Situation. Wir sollten aber nicht nur von der Sexualmoral reden, man hat das Thema immer und in der Kirche wird das immer wieder kommt die Frage und man vergisst vielleicht, dass die ganze Lehre, was jetzt Sexualmoral betrifft, viel weiter geht als nur gerade der sexuelle Bereich, sondern die Erziehung zur Liebe, zur gegenseitigen Liebe, was viel weiter geht als nur die Sexualmoral. Und in die ganze Erziehung zur Liebe, in die ganze Moral drin, da kehrt zum Beispiel die Geschäftsmoral oder die Stiermoral oder die Versicherungsmoral oder die Beziehungsmoral. Es sind verschiedene Bereiche, die das menschliche Leben betreffen.
Aber es ist doch ziemlich schlimm, dass so viele Leute nicht mehr, zum Beispiel jetzt gerade was die Pillen betrifft, so leben die in der Kirche, so es will. Das ist schon irgendeine schmerzliche Erfahrung, oder wie seht ihr das?
Ja, das ist auf einer Seite eine schmerzliche Erfahrung, wobei dass ich nicht so glücklich bin mit dem Ausdruck wie es Kirche, weil ich glaube nicht, dass es eine Frage von der Kirche ist. Man müsste noch schauen, wer ist die Kirche. Wenn man sagt, Kirche, wie es Kirche will, wird meistens mit dem der Papst und bei den Bischöfen gemeint, das heisst das Lehramt oder die hierarchische Kirche. Es ist meiner Ansicht nach mit diesen Fragen so, die Kirche oder das Lehramt, das der Auftrag war, Jesus der Apostel und den Nachfolger gegeben hat, das ist der Auftrag, seine Lehre zu verkünden. Der Paulus hat es einmal opportune, importune, also ob es angenommen wird oder ob es abgelehnt wird. Ich muss die Lehre verkünden, die Wahrheit verkünden. Ich kann die nicht messen an der Mehrheit oder an der Minderheit, was so oder so etwas macht. Sonst würde man vielleicht sagen, wird die Geschwindigkeit auf der Straße, Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Straße wieder abschaffen? Oder wird die Stellen abschaffen? Weil einfach 20% oder 30% sind hier oder da etwas stellen. Oder wird das Lehen abschaffen? Es kommt keiner Mensch zu, das abzuschaffen oder das von der Kirche zu verlangen. Natürlich ist der Bereich ein bisschen verschieden. Man kann nicht einfach von einem Bereich zum anderen gehen und sagen, das sollte man so und das sollte man so genau gleich machen. Aber die Kirche, meiner Ansicht nach, hat den Auftrag und muss den Auftrag behalten. Müsste Gläubige, die Christen, aber euch sagen, dass das, was Jesus gelehrt hat, dass das Ideal sind. Und dass wir immer auf dem Weg zu diesen Idealen sind und die nicht immer, wahrscheinlich nicht immer erreichen. Aber das ist aber nicht, weil man ein Ideal nicht erreicht, sagen, wir müssen es abschaffen. Sondern es als Ideal anerkennen, aber euch in dem wir dann dass ich als Mensch das Ideal nur teilweise erreiche. Summe erreichen sie es vielleicht in dem Punkt und andere erreichen sie es in einem anderen Punkt. Und einfach anerkennen, die Schwachheit des Menschen, was von der Erbsünde herkommt, und dass der Mensch kann fehlen kann, und das anerkennen. Und aber euch dann für den Entscheid die Verantwortung übernehmen und nicht probieren, von der Kirche den eigenen Entscheid zu rechtfertigen. Und darunter verstehe ich ein bisschen ein mündiges Christentum, dass ich mit dem Gewissen richtig bilde und nachher nach meinem Gewissen entscheide und Verantwortung trage. Und nicht, dass ich Petitionen unterschreibe. Für mich ist Petitionen unterschreiben noch kein mündiges Christentum.
Ihr habt in der Bischofskonferenz das Ressort, wie wir vorher geredet haben, Auftrag der Frauen in der Kirche. Wie seht ihr ganz positiv die Aufgabe der Frau? Was kann die in der Kirche leisten?
Also ich muss jetzt dazu sagen, dass ich jetzt mich irgendwie mit diesen Fragen noch nicht so sehr beschäftigt habe. Meiner Ansicht nach ist wichtig, nicht so sehr der Einsatz der Männer, was ist der Einsatz der Männer, was ist der Einsatz der Frauen, was ist der Einsatz der Jugendlichen. Ich glaube, die alle haben in allen Bereichen der Kirche, und zwar entsprechend ihrer jeweiligen Berufung, einen Auftrag. Und der Auftrag kommt nicht daher, weil ich jetzt Mann bin. Der Auftrag kommt bei der Frau nicht daher, weil sie Frau ist. Kommt bei einem Jugendlichen nicht daher, weil er Jugendlicher ist, sondern er kommt daher, weil er Getäufte und Gefirmte ist. Das ist die Eingliederung in die Kirche. Und das ist der Sendungsauftrag von Jesus Christus in dem, was das Konzil genannt hat, das allgemeine Priestertum der Gläubigen. Jetzt ist natürlich so, für die Sendung oder für den Einsatz, den ich habe in meiner Kirche, brauche ich erstens, ich habe schon gesagt, die Teufel und Firmen, ich werde eingegliedert in die Kirche, in die Gemeinschaft, sichtbare Gemeinschaft auf der Welt, aber auch in die unsichtbare Gemeinschaft von den Seligen und von den Heiligen. Das ist meine Eingliederung in das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Es gibt für alle die Sendung, der Auftrag. Und wir haben dann aber die Teuf und Firmen ein bisschen später, aber die Teuf zum Zeit, wo ich mich ja nicht selber entscheiden kann. Und darum braucht es auch noch die später die Annahme und die Bejahung von dem allgemeinen Priestertum. Und zwar dadurch, dass ich meine Glauben lebe, und zwar aktiv lebe innerhalb der Gemeinschaft, wo ich drin bin. Und ich sehe von daher den Auftrag von allen. Gehört jetzt natürlich, Frauen haben andere Sensibilitäten, können andere Punkte einbringen in den allgemeinen Auftrag von der Glaubensverkündigung, wie die Männer oder wie die Jugendlichen oder wie die alten Leute. Jedes hat seine Berufung innerhalb von der Gemeinschaft, aber die Grundlage ist für alle die gleiche.
Hättet ihr gedacht, dass zum Beispiel jetzt eben das, was man immer fordert, dass die Frau zum Diakonat käme? Oder man hat ja auch gehört, dass der Papst hat geschrieben, dass sie nie wird zum Beispiel das Priestertum haben können. Aber zum Beispiel jetzt so das Diakonat, der Diakonat,
wie ja, seht ihr das? Gut, Da müsste ich vielleicht sagen, dass wir müssen vielleicht zurückgehen, was wirklich, dass wir hier vorher vom allgemeinen Priestertum geredet und zu dem allgemeinen Priestertum sind alle berufen. Und je mehr dass ich in der Kirche Verantwortung übernehmen, je mehr dass ich einsetzen für die Kirche, für ihre Glauben und ihre Glauben aus dem Glauben leben, umso mehr nehmen sie die Aufgabe vom allgemeinen Priestertum wahr. Das besondere Priestertum oder das Dienstamt in der Kirche, das ist so, das ist nicht etwas, ich habe nicht das Recht darauf. Ich kann mich nicht selber dazu entscheiden, sondern ich werde berufen zu dem. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, was man immer festhalten müsste. Das hat auch der Papst in den verschiedenen Schriften immer wieder festgehalten. Es gibt kein Recht, weder für die Frau noch für den Mann, auf das Priestertum oder auf ein Dienstamt, sondern das ist eine Berufung. Es ist ja nicht eine Frage von der persönlichen Frömmigkeit. Es ist ja nicht eine Frage von der Erfüllung von einem persönlichen Anliegen oder noch viel weniger von der, eine Frage von der Karriere oder von der Gleichberechtigung, sondern es ist wirklich eine Frage von der Berufung. Bin ich berufen zu dem? Und jetzt geht in Hütte, dass man im ganzen Umfeld von der soziologischen Frage von der Gleichberechtigung kommt natürlich die Frage, und ich begreife das, dass man sieht, warum sind Frauen von dem ausgeschlossen. Es sind auch Männer ausgeschlossen von dem. Es sind nicht nur Frauen ausgeschlossen, aber Frauen sind auf eine allgemeine Art und Weise ausgeschlossen. Und da komme ich einfach zurück auf die Frage von der Berufung. Ich will einfach feststellen, dass Christus nur Männer berufen hat. Er hat Maria nicht zum Priestertum berufen. Maria war nicht Apostel gewesen. Obwohl das eine unwahrscheinlich größere Stellung hatte in der Kirche, eine größere, man kann nicht sagen größer oder kleiner, aber eine ganz andere Stellung hatte in der Kirche, in dem Erlösungswerk, als die Apostel hatten. Und jetzt kommt der Einwand, ab und zu kommt der Einwand, dass man sagt, ja gut, Christus hat das nicht, hat nur Männer ausgewählt, weil das im damaligen soziologischen Umfeld gar nicht anders ist möglich gewesen. Und jetzt kann ich einfach den Einwand nicht lassen gelten, weil ich finde einfach, Christus hat andere Sachen gemacht, die auch nicht ins damalige Umfeld gepasst sind. Er hat sie trotzdem gemacht. Und schlussendlich ist er auch dafür gestorben, weil er nicht in das Umfeld gepasst hat. Und das ist für mich schon ein Grund. Es ist eine Tatsache, dass Christus nur Männer ausgewählt hat, zu Aposteln. Die Jünger haben mit dem weitergefahren, die Apostel haben mit dem weitergefahren. In der Urkirche, sie haben nur Männer ausgewählt. Obwohl das in der Apostelgeschichte, man sieht, das sind also durchaus auch Frauen, die entscheidende Funktionen hatten. Aber sie sind nie gerufen worden, berufen worden zum Dienstamt von Priestern. Und die ganze Kirche, jetzt werden praktisch 2000 Jahre, hat die Tradition fortgeführt. Und ich glaube, da ist schon etwas mehr das, was nachher der Papst festgehalten hat oder der Kardinal Ratzinger in dem Schreiben. Es ist effektiv etwas, was in der Bibel ist. Es ist etwas, was in der Tradition immer ist festgehalten wurde. Es gehört in dem Sinn zum Glaubensgut vom ordentlichen Lehramt von der Kirche. Das ist nicht das Dogma. Es ist nicht das außerordentliche Unfehlbarkeit, was der Papst mal ganz speziell auf allen aussprechen, sondern das gehört zum Glaubensgut, zum allgemeinen Glaubensgut von der Kirche. Eine andere Frage ist die Weihe von Diakonissinnen oder Diakoninnen. Es ist effektiv so, ich kenne die Frage ein bisschen zu wenig, aber es ist effektiv so, dass doch eine Art und Weihe, dass eine Art und Weihe effektiv gegeben hat. Aber es ist nicht ganz sicher, ob das der Sinn ist von unserem Dienststand, also die Weihe, das Weihe-Sakrament, oder ob das eine Art eine Konsekration war, die weitergegangen ist als die Gelübde von Ordensschwestern zum Beispiel.
In eurem Bistum stellen die sicher euch fest, dass die Frauen sehr viel arbeiten. Es gibt eine Menge konkrete Aufgaben, sicher, was die Frau kann wahrnehmen in der Kirche schon heute ohne Weiche. Oder wie seht ihr das?
Ja, ich glaube, das ist immer so gewesen. In der ganzen Kirche ist das so gewesen. Ja, das hat Zeiten gegeben, das müssen wir ehrlicherweise auch sagen, wo die Frau weniger Zutritt hatte, wo die Frau ausgeschlossen ist. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo alle die Punkte, das sind allerdings Punkte, die nicht so wichtig sind, wo alle die Punkte sind aufgeführt waren, wo die Frauen nicht hinzutritt können. Sie haben zum Beispiel nicht können Messdiener sein, also Akolyten sein. Und es gibt verschiedene solche Fragen. Aber auf der anderen Seite haben die Frauen immer wieder grosse Aufgaben übernommen. Und sie haben vor allem, und das ist das, was ich einfach immer wieder betone, Frauen und Männer, bis jetzt die jungen Eltern dazu, das ist ganz klar, sind nur Frauen, aber vor allem Frauen, weil die ja doch jetzt noch in dieser Gesellschaft mehr, wenigstens solange das ganz kleine Kind hat. Und da ist doch die wichtigste Aufgabe, ist doch die erste Glaubensverkündigung, was eigentlich die eigenen Mütter, eigenen jungen Frauen, die kleine Kinder haben, die Baby haben, übertreibt ist, was sie können warnen. Und ich glaube, wenn sie das nicht wahrnehmen, mit, selbstverständlich immer zusammen mit dem jungen Vater, das ist klar, so der fehlt einfach nachher etwas. Und wir heute feststellen im Religionsunterricht, in den ersten Jahr vor allem, dass wir nicht nur verschiedene Konfessionen, verschiedene Religionen in der Primarschule haben, sondern dass auch die, die aus dem katholischen Umfeld kommen, die Getäufte sind, katholisch Getäufte sind, dass die sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Und das ist etwas, was für mich eines der Hauptpunkte ist, von der grossen Optionen für die kommenden Jahre, was wir angefangen haben beim Triennium der Familie und was wir jetzt müssen wirklich weiterfahren, die Familien und die Ehe- und Familienseelsorge.
Im Rahmen von dem Volksbegehren haben wir auch im Oberwallis zum Teil Stimmen gehört, die drückend, dass man jetzt eigentlich mal der Zölibat als Pflichtzölibat dort abschaffen. Was habt ihr da für eine Auffassung?
Ja, zuerst
ihr
mal,
seid ja selber Zölibatär.
Ja, zuerst einmal, das Wort Pflichtzölibat habe ich nicht gerne, weil es ist nicht eine Pflicht, die ihm überlegt wird, sondern man sollte sich frei entscheiden. Gut, man kann schon sagen, ich werde nicht Priester, wenn ich mich nicht zum Zölibat verpflichte, aber das, wenn ich den Zölibat übernehme. Aber es wird niemand dazu gezwungen. Ich übernehme das freiwillig. Zweiter Punkt, der Zölibat ist nicht etwas, was man mal übernimmt, was man das Versprechen ablegt, sondern der Zölibat ist etwas, was man ständig leben muss. Das ist ganz klar. Das ist die Sexualkraft ist eine Kraft im Mensch, die Beziehung, nicht nur die Sexualkraft, sondern die Beziehung zwischen Mann und Frau. In der Schöpfung, die Zweigeschlechtlichkeit, die ist in der Schöpfung im Mensch begründet. Und das ist etwas, was man ständig wieder leben muss, sich dazu bekennen. Und von daher gesehen, glaube ich, müsste die Frage nicht aufrollen von dem Priestermangel her oder von der Frage, die man jetzt in der letzten Zeit wieder gehört hat, die Priester halt, oder ein Teil der Priester halten sich sowieso nicht dran. Ich muss also sagen, dass das für mich etwas wirklich ein schlimmes Ding ist, weil ich bin überzeugt, dass Priester Schwierigkeiten haben mit dem Zölibat. Aber die grosse Mehrheit, bin ich überzeugt, dass sich die grosse Mehrheit der Priester an den Zölibat halten. Priester sollten zusammen nicht aufgehen wegen dem Zölibat. Das sind für mich nicht direkt Gründe. Das sind so nebenher, kann man das erwähnen. Ich bin nicht der Meinung, dass die Aufhebung vom Zölibat zum Beispiel den Priestermangel beheben würde. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man in einer echten Diskussion dass der Für und der Gegen vom Zölibat dort abwägen und eventuell zu einer Lesung kommt, wo man könnte sagen, es gibt zwei Arten von Priestern. Es gibt Priester, die der Zölibat leben und andere, die verheiratet sind. Wir dürfen in der ganzen Diskussion nicht vergessen, wenn man den Zölibat würde freiwillig machen, also so, dass man die Priester wie ich empfangen kann, ohne dass man den Zölibat auf sich nimmt, dass halt einfach andere Schwierigkeiten kommen. Da haben wir Schwierigkeiten von der Ehe, Schwierigkeiten von der Trennung oder von der Scheidung sogar. Das sind Phänomene, Erscheinungen, die man einfach in der Kirche, die den Zölibat nicht kennen, die man einfach hat. Und das also sind schon Gründe dafür und Gründe sicher dagegen.
Erika gesagt, dass eben Verheiratete auch Priester kommen könnten. Das ist ja die Frage, was man als viri probati Frage immer stellt. Seht ihr das sowieso,
dass das möglich wäre? Das geht ein bisschen in die gleiche Richtung von mir aus gesehen, dass man ihre Probate könnte zu Priester wie. In dem Sinn, wir Probate, also nicht in wir Probate sind wirklich Männer, die ihr Leben im Glauben, aus dem Glauben gelebt haben, was sich eingesetzt haben in einer Pfarrei zum Beispiel, in einer Gemeinschaft zum Beispiel, und die mit einem gewissen Alter den Wunsch haben und eventuell sich berufen fühlen zum Priestertum, dass man die könnte wie. Das ist eine Frage, die man von mir aus gesehen könnte, wirklich könnte diskutieren. Die ist ja im Konzil angesprochen worden und ist also nicht eine Frage, die von mir aus gesehen definitiv ausgeschlossen ist. Nur darf er nicht vergessen, mit all diesen Fragen und mit all diesen, jetzt auch mit im Oberwallis, in dem Umfeld vom Oberwallis vor allem, darf er nicht vergessen, wir haben natürlich einen Bischof Leinzig oder eine Bischofskonferenz, kann natürlich schon mit anderen über die Frage diskutieren, aber nachher müssen wir gleich für eine grundsätzliche Lesung müssen wir in diesen Fragen eine gesamtkirchliche Lesung haben und nachher müssen wir sie anpassen an die jeweilige Situation. Ich finde es nicht sehr sinnvoll, wenn man in einem Umfeld, wo nur Priester hat, dass man da zu Notlesungen sucht. Ich nehme vielleicht das Beispiel von der Eucharistie. Wenn ich genügend Priester habe, die Eucharistie können feiern in der Pfarrei, würde ich das nicht sehr sinnvoll finden, wenn man würde Wortgottesdienste ohne Priester in der Pfarrei machen. Nicht?
Eine Frage, die eben Vorgänger damit viel zu tun hatte, das ist Ekon. Vielleicht auch noch andere religiöse Bewegungen im Wallis, in Evum Bistum. Fühlen Sie sich da ein bisschen bedrängt? Oder wie sieht die Lage Ihrer Meinung nach da aus? Sekten oder Ekon? Oder?
Gut, ich würde jetzt Ekon vielleicht nicht direkt unter die Sekten nehmen. Das ist eine Bewegung, eine kirchliche Bewegung, die ihre Lehre jetzt entwickelt hat im Anschluss an das Konzil, weil einfach gewisse Entwicklungen nicht mitgemacht hat. Wobei das im Moment relativ still ist, wenigstens in den Medien. Ich glaube aber, dass es nicht eine Entwicklung gibt zu der Versöhnung im Moment. Es gibt auch Zeichen dafür, die dagegen sprechen. Im Moment ist einfach die Situation so, dass Ekon eine eigene christliche, nicht-katholische Bewegung oder Kirche oder Konfession. Und sie haben ihre Gläubigen, die Schwierigkeiten, die es in ihrem Umfeld gibt und wahrscheinlich auch in anderen Diözesen, stellen sich vor allem in zwei konkrete Punkte. Das sind, wenn es um die Ehe geht, von jemandem, der Ekon-Anhänger ist und einem, der nicht Ekon-Anhänger ist. Das kann Schwierigkeiten geben. Und auf der anderen Seite, wenn es zum Beispiel um Beerdigungen geht von einem Ekon-Anhänger, weil ja da nach der Exkommunikation die, die wirklich zu der Bewegung kehren, und ich nehme mal an, das sind alle Priester, die von Ekon kommen, die sind ja Exkommunizierte. Und die können weder Sakramente gültig spenden noch gültig empfangen. Also von daher gesehen gibt es schon konkrete Schwierigkeiten, aber in den Medien und so ist es relativ ruhig.
Herr Bischof, Ihr habt vorher gesagt, dass im Wallis ja das Triennium der Familie hat stattgefunden hat, dass Ihr andererseits auf schweizerischer Ebene auch so irgendeinen Bereich bearbeitet, Familienpastoral, also Familie. Und das ist sicher also ein Schwerpunkt in der Zukunft. Seht ihr das sowieso? Oder gibt es noch andere Schwerpunkte, die ihr eben vorgenommen habt für das nächste Jahr im Wallis?
Also, wenn ich mir sonst auf die nächsten Jahre so, dann würde ich sagen, sind wirklich die drei grossen Bereiche. Das ist die Familienseelsorge. Da müssen wir jetzt wirklich dahinter gehen. Das heisst, es wird schon sehr viel gemacht. Aber wir müssen das noch verstärken. Wir müssen das wirklich jetzt in alle Pfarreien, in alle Regionen, in die Dekanate tragen und wirklich daran schaffen, weil das ist eines der zentralen Anliegen. Hängen wir zusammen mit den Berufen, mit der Berufepastoral, eine gesunde Familienpastoral, gesunde Familien in den verschiedenen Formen von Familie. Die Idealform ist natürlich die traditionelle Form, aber es gibt auch andere Formen von der Familie. Da müssen wir also wirklich dahinter sein. Jetzt, das Zweite ist die Pfarreikatechese. Und das Dritte ist noch vermehrt die Regionalseelsorge. Wir werden in den nächsten Jahren immer weniger Priester haben. Es sind schon Laien, und nicht nur Laien, die jetzt speziell engagiert sind in der Kirche, wie die Pastoralassistenten, wie die Katecheten, sondern auch andere Laien, was ich sehr einsetzend für die Belange von der Pfarrei, zum Beispiel in der Pfarreirat. Und in der Richtung müssen wir auch noch mehr arbeiten. Wir haben in den letzten Jahren Richtlinien ausgearbeitet, auch in den Pastoralsitzungen mit den Priestern. Die müssen jetzt langsam, sukzessive verwirklichen. So für das nächste Jahr, für so ein bisschen absehbare Zeiträume zu haben, habe ich drei Punkte, vor allem, was ich vor allem werden beschäftigen. Das sind ich habe das vorher schon angesprochen, das ist die Zukunft der katholischen Schule im Kanton Waadt. Wir haben die Schule und wir wollen probieren, dass wir die aufrechterhalten können, obwohl das nicht einfach wird sein, und zwar zum Teil euch aus finanziellen Überlegungen. Nachher der Religionsunterricht in der Primarschule, das ist ein Thema, das vor allem zu Unterwallis betrifft. Und wir arbeiten jetzt vor allem mit der staatlichen Stelle und vor allem mit dem Erziehungsdepartement und auch mit der evangelisch-reformierten Kirche im Wallis zusammen, für das Konzept und Lehrmittel so schnell wie möglich für Zunderwallis zu erarbeiten. Und das Dritte, das betrifft mich persönlich vielleicht ein bisschen mehr, das sind die Pastoralbesuche mit Firmige oder ohne Firmige und Firmige. Und zwar haben jetzt dieses Jahr, also im 96. Jahr dieses Jahr, haben jetzt, von jetzt an in den beiden Extremen von der Diözese, das heisst im Dekanat Monte und Dekanat Aigle und im Goms, im Dekanat Arn und ein Teil von Brieg. Und ich hoffe, ich freue mich, dass ich gerade in den beiden Extremen kann, also extrem im Sinn, im geografischen Sinn. Es ist der Anfang und das Ende oder das Ende und der Anfang vom Bistum geografisch, weil man ab und zu den Vorwurf kehrt, dass der Bischof und seine Mitarbeiter ein bisschen zu wenig präsent sind. Das mag vielleicht stimmen, dass man die Randregionen, aber wieder im geografischen Sinne, ein bisschen vergessen. Und das ist etwas, was mir jetzt Freude macht, dass ich da anfangen kann. Was mir noch ganz wichtig ist, das sind die Dinge, das ist das Jubiläum im Jahr 2000, die Vorbereitung auf das Jubiläum im Jahr 2000. Da haben wir jetzt die drei Jahre, 97, 98 und 99, und nachher das Jahr 2000. Das ist die ganze Vorbereitung, die euch der Papst jetzt in die Wege geleitet hat und was wir jetzt in der Diözese anfangen wollen, für die drei Jahre, das Christusjahr, das Heiliggeistjahr und das Jahr von Gott dem Vater vorzubereiten, als Vorbereitung auf das Jubeljahr 2000.
Ihr habt vorher von Pfarreikatechese geredet. Ist denn das so gemeint, dass die Pfarreien Katechese sollte machen, ausserhalb der Schule, als Pfarrgemeinde quasi?
Ja und nein. Es ist ja so, wir haben ja, je mehr, dass man in der Schule verschiedene Konfessionen oder verschiedene Religionen sogar hat, also Konfessionen evangelisch-reformiert, römisch-katholisch, orthodox, nachher verschiedene Religionen, Islam zum Beispiel, haben wir in gewissen Pfarreien einen relativ hohen Anteil in der Primarschule durch die Fremdarbeiter, die da sind. So dass man da nicht mehr unbedingt kann von der Voraussetzung ausgehen, dass alle den gleichen Glauben teilen. Das ist auch innerhalb von der römisch-katholischen Kirche, innerhalb von der evangelisch-reformierten Kirche. Es gibt unterschiedliche Glaubensauffassungen, nicht Glaubensauffassungen, aber das Leben des Glaubens. Und dann müssen wir schauen, dass wir in der Schule, solange dass wir den Religionsunterricht, und wir haben den Religionsunterricht dankbarerweise noch in der Schule, dass wir da einen Religionsunterricht finden, was vielleicht nicht mehr unbedingt euch das Engagement verlangt vom Einzelnen. Und das müssen wir nachher in die, das ist der erste Punkt, das müssen wir nachher in die Pfarrie, in der Pfarrie vervollständigen. Es wird im Unterwallis zum Teil schon gemacht, so dass man zum Beispiel im Religionsunterricht in der Schule hat man die Wahrheiten über Firmung, also die Glaubenswahrheiten über Firmung zum Beispiel, und nachher die konkrete Vorbereitung, die passiert nachher außerhalb von der Schule in der Pfarrie, dass man also die Firmkinder, die sich anmelden, die die Firmung wollen, empfangen, dass man die dort immer regelmäßig am Samstag oder alle 14 Tage am Samstag zusammennimmt und nachher mit denen eine vertiefte Vorbereitung auf das Sakrament macht. Das wird immer notwendiger sein, vor allem aber, weil die Voraussetzungen, woher das die Kinder kommen, unterschiedlich sind. Das ist eigentlich das, was die Pfarreikatechese ist. Aber dazu gehören natürlich alle traditionellen Formen. Verkündigung in der Predigt gehört dazu, die Ehevorbereitung gehört dazu, Krankenpsyche gehört dazu, Krankenkommunion gehört dazu, also die ganze Begleitung von den Kranken, von den Alten in der Pfarrei. Das ist alles Pfarreikatechese.
Was ihr uns da vorlegt, ist ein grosses Paket, weil wir hoffen, dass das die Leute ein bisschen kehrend und dass man in den nächsten Jahren in der Richtung vorankommt. Ein brennendes Problem, das man immer wieder sagt im Bistum, vor allem der, wenn es um das Bistumsopfer geht, an Allerheiligen, das ist die Finanzen von unserem Bistum.
Ja.
Wie steht das im Moment?
Ich weiß nicht die neuesten Zahlen. Wir haben eine Hilfe bekommen aufgrund nach dem Krafttreten vom Gesetz über das Verhältnis von Kirchen und Staat im Wallis. Wir haben jetzt also doch eine substanzielle Hilfe ans Diözesanbudget vom Kanton. Das ist im 95 sind das 320.000 Franken sind das gewesen. Im neuen Jahr, also im 96, nach dem Budget, wird es ungefähr gleich hoch sein. Wir sind immer halt noch angewiesen, weil wir keine andere direkte Einnahme für Bistumsaufgaben haben, sind wir immer noch angewiesen auf die Hilfe der Gläubigen. Und das tun wir in dem Bistumsopfer, das wir gemacht haben. Es gibt das Bistumsopfer in der Pfarrie während der Gottesdienste. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wo man helfen kann. Also Einzelne, und das ist auch gemacht worden, Einzelne, die zusätzlich zu ihrem Opfer in der Kirche Spende geben. Das ist für mich vielleicht auch die Gelegenheit, alle denen, die da mitmachen, für ganz Gott zu sagen, wir brauchen wirklich die materielle Unterstützung, und zwar nicht für uns, sondern damit, dass man wieder die verschiedenen Dienste alle Gläubigen kann anbieten, wie zum Beispiel die Familienseelsorge, wie die katechetische Arbeitsstelle, wie die Jugendseelsorge. Das sind alles wichtige Sachen. Und wenn man sieht, wie zum Beispiel jetzt solche staatliche Stellen, gerade in der Jugendseelsorge, tätig werden, sollte das auch für uns ein Anliegen sein, dass wir da die materielle Grundlage geben, dem Bistum. Die vielleicht es vergessen haben, möchte ich einladen, das noch nachzuholen. Es bleiben noch ein paar Tage im 96, für das zu machen.
Herr Bischof, wir haben jetzt so viele Probleme geredet von unserem Bistum. Das Bistum, das von Zoberst im Goms bis an den Genfersee geht. Ich wollte vielleicht ein paar persönlichere Sachen ganz zum Abschluss kurz von Ihnen wissen. Wie geht es so ein Tag eben da zu? Was macht ihr? Wie fährt ihr an? Und wie geht der Tag von sich im bischöflichen Haus? Früher hat man gesagt, im Palais.
Im Palais, ja. Also, mein Arbeitstag ist eigentlich, ich stehe morgen auf und gehe am Abend ins Bett, so wie wahrscheinlich alle anderen Bewohner und Gläubige in dem Kanton oder in der Diözese Eue. Normalerweise stehe ich relativ früh auf, ich brauche morgen viel Zeit. Ich stehe gewöhnlich um 5 Uhr auf. Nachher mache ich einen kurzen Spaziergang, so 20 Minuten. Und dann gehe ich während der Zeit den Rosenkranz beten. Nachher gehe ich normalerweise zu den Domherren ins Chorgebet, also ins Brevier beten. Am 7. Habe ich die Messe, und meistens, wenn ich hier Zeit habe, habe ich die in der Kapelle vom Palais. mit dem Ehepaar, der da ist. Und jetzt ist auch der Bischofsvikar, der da wohnt, den wir zelebrieren können. Nachher so um 8 Uhr fahren wir an, also das Frühstück natürlich. Um 8 Uhr fahren wir an und da sind die, das ist die Psyche, das sind die Rendezvous, die man hat, das ist die Korrespondenz, die wir dort erledigen, das sind Telefone, das sind die Vorbereitung von Predigten, Vorbereitung von Dossiers, die wir müssen besprechen. Und das geht also so bis zum Mittag, um 12 Uhr wird es Mittagessen, um 2 Uhr ungefähr, dann wir wieder anfangen, halb 2. Und das geht nachmittags so weiter, wenn ich im Haus selber bin, wenn ich auswärts bin, mit Sitzungen und so, kommt es einfach darauf an, entweder es im Joderheim für Zoberwallis oder Notre-Dame du Silence hier in Sitte oder eventuell auch im Unterwallis, Monte, Samoris. Und am Abend, dann, so um 6 Uhr, wird etwas Nachtessen, um 20 vor 7 Uhr ist wieder das Präviergebet und das, wenn ich hier Sitte bin. Und seither gehe ich wieder in die Kathedrale mit den Domherren. Das geht und nachher am Abend ein bisschen lesen, ein bisschen Fernsehen schauen. Und so um 9, halb 10 ins Bett und noch etwas lesen. Und gewendet, wenn ich abschließe mit den Nachrichten, mit den 10 Nachrichten. Weil das ist so ungefähr der Tag.
Das ist für den Bischof ein strenger Tag vorbei. Ihr habt vorhin kurz gesagt, Haushalt.
Ja.
Wie ist jetzt der Haushalt organisiert? Früher sind ja Schwestern im
Bischof. Wir haben effektiv, also wir müssen das Ordinariat, also die Bistumsleitung vom Haushalt vom Bischof trennen. Der Haushalt vom Bischof ist ein anderer Haushalt. Früher haben wir Schwestern gehabt. Nachher, seitdem, dass er das Haus renoviert hat, 1983, haben wir noch eine Schwester gehabt, eine Schwester vom Kardinal, die geholfen hat, und Frau aus der Stadt, die haben geholfen. Jetzt haben wir ein Ehepaar. Das Ehepaar der Marianne und der Hans Giesler, die während 17 Jahren das Kleinseminar oder das Internat vom Kollegium Sitte geführt haben, sind jetzt ins Palais gekommen und in mir den Haushalt feiern. Wobei das nicht nur den Haushalt machen, sondern auch noch weiter. Also Übersetzungen zum Beispiel vom Deutschen ins Französische. Madame Giesler ist französischsprachig, ist Walliserin vom Bagnertal. Und da sind die beiden Buben von ihnen auch da. Einer ist Jus-Student und der andere ist Schweizermeister im Kunstklettern, glaube ich, sagt man dem. Der ist also Sportler, professioneller Sportler. Wir haben sehr ein gutes Klima, es ist also wirklich sehr angenehm. Und es ist ja nicht nur, aber, wie ich gesagt habe, nicht nur im Haushalt, sondern der Herr Giesler ist zum Beispiel 50% als Archivar angestellt.
Wir kehren immer wieder, dass auch für einen Bischof wichtig ist, quasi einen Familienanschluss zu haben. Wir sind glücklich, Herr Bischof, dass ihr da nicht immer alleine in diesen langen Hallen und in einem grossen Haus müsst wohnen. Gibt es einen Höhepunkt für ihn? Habt ihr so eure Ferien? Ihr geht gerne Ski fahren, soweit ich weiss?
Ja, ich schon. Ich will jetzt die Kontakte behalten, die ich hatte. Ich habe nicht so häufig. Aber ich wollte das schon behalten. Und das ist unbedingt notwendig, dass man ein paar Tage in der Woche, wenn es geht, frei hat. Dass man das machen nachher Ferien. Gehöre ich im Sommer meine Ferien, wenn ich die bis jetzt auch genommen habe. Ich gehe zum Beispiel, ihr habt Skifahren angesprochen, ich gehe, wenn es einmal längt, die dritte Woche Januar, ein bisschen Skifahren mit einer Gruppe, die ich schon 20 Jahre immer Anfang Januar bin gegangen. Also die Kontakte und die Abspannung, die müssen einfach sein, weil man kann nicht ständig 7 Tage in der Woche und 15-16 Stunden am Tag auf der Anzimmer. Man braucht einfach im Tagesablauf gibt es immer aber wieder Punkte. Am Abend zum Beispiel ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Fernsehen. So. Nein, das ist also wirklich notwendig. Und das will ich mir euch ein paar Mal das Bier trinken, mit dem Generalvikar oder ein gutes Glas wie mit den jungen Diakonen, haben wir auch schon gemacht. Also das gehört alles dazu.
Herr Bischof, wie Sie am Ende von unserem Gespräch am Schluss fragt einfach der Frager immer, habt ihr noch irgendeinen letzten Wunsch oder eine letzte Botschaft? Oder wollt ihr noch etwas sagen am Schluss?
Ja, vielleicht ein Punkt, der mir ein bisschen am Herzen liegt. Wir sind jetzt im ganzen Gespräch, sind wir auf die verschiedenen Probleme mitsprechen, vom Priestermangel, von der Mitwirkung der Laien in der Kirche, von den verschiedenen Diensten. Und wir gehen auf eine Zeitshöhe, vielleicht noch nicht gerade im nächsten Jahr, aber doch ein bisschen, wo wir Änderungen müssen haben, zum Beispiel in der Seelsorge, wo wir vielleicht nicht mehr für jede Pfarrei, was wir heute noch haben, aber auch noch später. Also würde ich sagen, dass unsere Gläubigen, sie haben grosses Verständnis, aber vielleicht, dass in Zukunft noch mehr müssen handeln, ist wirklich bitte unsere Gläubigen und ein Dank dafür, dass für die Priester, die immer wieder mehr müssen geben, weil sie immer weniger sind, und auch für die Änderungen, die man machen müsste, wenn man zum Beispiel mal in einer Region oder in einer Pfarrei die eine oder andere Messe, wo der Zeitpunkt einem gepasst hat, weil einem vertraut war während der Jahre, wenn man da Änderungen machen müsste, dass das wirklich annehmend, weil es ist nicht, der Grund ist nicht der, dass die Priester weniger arbeiten wollen, sondern es sind immer weniger und sie haben immer mehr Aufgaben und sie brauchen einfach unbedingt die Rüfe einmal in der Woche, dass sie weggehen können. Und sie brauchen auch ihre Weiterbildung, was nicht in den Tag vom Freitag müsste können machen. Ich wollte alle einladen für unsere Priester, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beten. Wir brauchen das Gebet. Wir müssen miteinander unsere Anliegen und unsere Sorgen dem Herrgott darbringen. Und ich möchte als ganz am Schluss für alle ein Hüfe sagen, ein Hüfe Freude im Rest, im grossen Rest vom angefangenen Jahr wünschen.
Exzellenz Bischof Norbert Brunner, Bischof von Sitten, der 83. Bischof von Sitten. Ist das richtig?
Ja, der 83. Es gibt da gewisse Diskussionen, aber ich kann mich auf den 83. einigen.
Ich wollte, Herr Bischof, ganz herzlich danken, dass ihr zum Radio-Rotto gekommen seid und dass ihr uns so aus einer ersten Hand berichtet habt über konkrete Probleme und den Stand der Diözese ein bisschen beleuchtet habt, was ihr dort leitet. Vergelt's Gott. Und ich wünsche euch im Namen von allen Gläubigen, die sicher zugelassen haben, alle wollen und eben sicher alles Gute wünschen und ich tue das. Vergelt's Gott nochmal und ein gutes Jahr und wenn wir wieder einmal kennen, bin ich froh, wenn ihr wieder vor das Mikrofon kommt.
Selbstverständlich gerne und ich danke euch auch, Herr Grichting, für die ganze Arbeit, die ihr in der Information im Oberwallis macht und auch für das Gespräch, was sehr interessant war für mich, hoffentlich auch für unsere Zuhörer im Radio Rotte. Dankeschön.
Merci.